In Vorlesung Nummer 9 blättern wir zunächst mal eine Seite zurück auf die Seite 159. Zur Erinnerung, in der vergangenen Vorlesung haben wir uns mit dem Beweis von Satz 6.1 beschäftigt. Satz 6.1, die Rechenregeln für konvergente Folgen. Und ich möchte auf der Seite 159 Mitte noch den Teil 2 kommentieren des Beweises, nämlich die Aussage, zwei konvergente Folgen, wenn man die miteinander multipliziert, dann konvergiert die Produktfolge gegen das Produkt der Limiten. Das heißt, wir gucken uns an beim Beweis von 2 auf der Seite 159 Mitte die Differenz anbn minus ab, davon den Absolutbetrag und ergänzen, addieren und subtrahieren den Ausdruck an mal b und benutzen die Dreiecksungleichung mit dem Ergebnis, die Ungleichung Nummer 1, die Differenz anbn minus ab ist abgeschätzt nach oben durch an-Betrag mal bn minus b plus b-Betrag mal an minus a. Danach benutzen wir die Konvergenz von an gegen a und finden Startindex n1 mit der Wahl Epsilon gleich 1, sodass die Differenz an minus a betragsmäßig kleiner ist als 1 für alle Indizes n größer n1. Dreiecksungleichung sagt, letzte Zeile auf der Seite 159, der Betrag von an ist kleiner als 1 plus Betrag von a, immerhin für alle Indizes n, die größer sind als der Index n. Auf der Seite 160 oben steht eine ganz wichtige Folgerung, die sollte man rot unterstreichen, nämlich wir haben nebenbei jetzt gezeigt, dass konvergente Folgen beschränkt sind. Gut, wie geht's weiter? Epsilon sei vorgegeben und wir nehmen an, ohne Einschränkung, dass der Grenzwert b ungleich 0 ist, also b-Betrag größer als 0. Warum kann man das annehmen? Das sollten Sie sich vielleicht selber mal vergegenwärtigen. Wenn dem so ist, findet man Index n2, sodass die Ungleichung mit der Nummer 2 gilt, nämlich an-Betrag minus, an minus a-Betrag ist kleiner als ein halb Epsilon mal 1 durch b-Betrag für n größer gleich groß n2. Und die Konvergenz bn gegen b liefert die Ungleichung Nummer 3, die eben sagt, für alle n größer gleich groß n3 ist der Abstand bn minus b entsprechend abgeschätzt. Jetzt haben wir drei Startindizes und groß n soll das Maximum dieser drei Startindizes sein. Wenn wir die Ungleichungen 1 bis 3 kombinieren, was ist unser Ergebnis? Dann steht da für alle n, kleinen n, größer gleich dem großen n, ist a mal bn, an mal bn minus a mal b, davon der Betrag kleiner als Epsilon. Und das sagt, Epsilon war beliebig. Wir haben einen Startindex groß n gefunden. Die Folge an mal bn konvergiert eben gegen a mal b. Gucken wir uns noch Teil 3 von Satz 6.1 an, nämlich die Aussage, dass man zu Kehrwerten übergehen kann, wenn man annimmt, der Limes ist nicht 0. Also, zweite Zeile unten, da geht's los. Wir nehmen an, der Limes b ist ungleich 0. Und wir finden dann einen Startindex n1, nennen wir den mal. Jetzt sind wir auf der Seite 160 ganz unten, sodass bn minus b-Betrag kleiner ist als ein halb mal der Betrag von b. So, das bedeutet, mit der umgekehrten Dreiecksungleichung, Seite 161 oben, der Betrag von bn ist gleich, ja, was tun wir? Wir schieben einmal das b ein und ziehen es wieder ab. Also gehen über zu b minus, Klammer auf, b minus bn. Und benutzen jetzt die umgekehrte Dreiecksungleichung. Das ist nach unten kontrolliert durch Betrag von b minus Betrag von bn minus b. Und das wiederum nach dem, was wir vorher gerechnet haben, ist größer als ein halb b-Betrag. Konsequenz: Für alle Indizes klein n größer n1 ist 1 durch bn bildbar. Und was noch zu zeigen ist, ja, die Konvergenz, eingerahmt auf der Mitte der Seite 161 mit dem Stern versehen, dass 1 durch bn gegen 1 durch b konvergiert. Und wenn man das hat, dann ergibt sich mit der Produktregel natürlich die Konvergenz des Quotienten an durch bn gegen a durch b. Gucken wir uns die Begründung von Stern an. Wir rechnen für die Indizes, wo wir wissen, dass bn ungleich 0 ist. Ja, was ist mit 1 durch bn minus 1 durch b? Algebraische Umformung, bn minus b dividiert durch bn Betrag mal b Betrag. Und das ist kleiner oder gleich. Wir benutzen die Informationen, die Abschätzung für bn Betrag. Kleiner oder gleich 2b Betrag Quadrat mal bn minus b. So, und bevor man jetzt formal wird, sollte man sich mal überlegen, wie weit man schon ist. Auf der rechten Seite steht bn minus b Betrag. Das wird beliebig klein. Das hat noch einen Vorfaktor, stört nicht weiter, also wird alles kleiner als gegebenes Epsilon, wenn man es technisch richtig anpasst. Und wie man es technisch richtig anpasst, steht auf Seite 162 ganz oben. Wir geben das Epsilon vor und berechnen n2, sodass bn minus b kleiner ist als Epsilon mal ein halb mal der Betrag von b zum Quadrat für n größer gleich n2. Einsetzen, die Wahl von n2 berücksichtigen, dann kriegen wir genau raus, was wir wollen, nämlich 1 durch bn minus 1 durch b, davon der Betrag kleiner als Epsilon für alle kleinen n, die größer oder gleich sind im Maximum der beiden Startindizes. So viel zum Beweis von Satz 6.1. Ziehen wir ein paar Folgerungen. Der Teil 5 von Satz 6.1 ergibt den sogenannten Einschließungssatz. Reeller Fall, natürlich nur, wir rechnen mit Ungleichungen. Was haben wir? Wir haben drei reelle Zahlenfolgen, Groß AN, Groß BN, Klein AN. Und wir wissen, dass kleine AN lässt sich einschließen zwischen den Folgen mit den großen Buchstaben. Einschließen ab einer gewissen Nummer, nicht unbedingt für alle Indizes. Wenn man dann weiß, die Folgen mit den großen Buchstaben sind konvergent, mit gleichem Grenzwert, dann ist auch die Folge an, die eingeschlossen wird, konvergent gegen denselben Liebes. Bevor wir da uns mit den Details beschäftigen, zwei Beispiele und Anwendungen. Auf der Seite 162a als Ergänzungsseite steht eine relativ komplizierte Folge, nämlich die n-te Wurzel aus 3 hoch n plus 8 hoch n. Und die Frage ist, wohin konvergiert die? Die Folge klein a n ist die, die zu untersuchen ist. Und wir gucken uns an, was ist mit der Folge klein a n los. Man kann die nach unten abschätzen, indem man das 3 hoch n vergisst. Und dann kriegen wir raus, jedes kleine a n ist größer gleich 8. Und die 8 soll die Folge groß a n einfach definieren, konstante Folge. Gleichzeitig ist klein a n nach oben abgeschätzt durch n-te Wurzel 8 hoch n plus 8 hoch n. Da schmeißt man die 3 hoch n raus und schreibt 8 hoch n dafür. Das ist gleich n-te Wurzel 2 mal 8 hoch n. Gleich n-te Wurzel 2 mal 8 und das nennen wir bn, groß bn. Und wir wissen bereits, die n-te Wurzel 2 konvergiert gegen 1, also die Folge groß bn konvergiert gegen 8. So, und dann haben wir unsere Folge klein an eingeschlossen zwischen den Folgen groß an, groß bn. Beide Folgen mit den großen Buchstaben haben den Limes 8. Und damit ist gezeigt oder bewiesen mit dem vorhergehenden, dass unsere Folge n-te Wurzel 3 hoch n plus 8 hoch n gegen den Grenzwert 8 konvergiert. Eine weitere Anwendung sieht so aus: Man gibt sich eine natürliche Zahl k vor und reelle Zahlen a1 bis ak größer gleich 0. Die Folge, die man daraus bildet, sieht ein bisschen kompliziert aus. Die Folge xn, die n-te Wurzel aus Summe j gleich 1 bis k aj hoch n. Und da sieht man, glaube ich, auf Anhieb nicht, was in der Behauptung auf der Seite 163 Mitte steht, dass diese Folge xn konvergiert gegen das Maximum von a1, a2 und ak. Das ist aber mit dem vorherigen ganz einfach. Den potenziellen Grenzwert nennen wir Alpha. Was ist mit Alpha hoch n? Alpha hoch n ist kleiner oder gleich Summe j gleich 1 bis k aj hoch n. Und das wiederum ist kleiner gleich k, Anzahl der Summanden, mal Alpha hoch n. Also Alpha kleiner gleich xn, kleiner gleich Alpha mal n-te Wurzel aus k. Eingerahmt auf der Seite 163 unten. Man weiß, was links und rechts passiert. Also ist der Limes mit der Information Limes n-te Wurzel k gleich 1, ist man fertig. Das heißt, unsere Folge xn konvergiert tatsächlich gegen den Wert Alpha. Gut, das nächste, Seite 164, Vergleich von Folgen. Da geht es darum, man hat Folgen, die nicht unbedingt konvergieren müssen. Die Notation in der Definition 6.3 vereinbart. Die Folgen verhalten sich asymptotisch gleich, so ist die Redeweise. Wenn die Folge Bn ungleich 0 ist für fast alle Indizes und wenn der Quotient An durch Bn tatsächlich konvergiert gegen 1. Also da hat man die Vorstellung, die Folgen verhalten sich mehr oder weniger in derselben Richtung, wenn man den Index n gegen unendlich laufen lässt. Beispiele für diese Schreibweise, Notation An gleicher Zeichen mit einer Schlange drüber. Das erste Beispiel, die Summe der ersten n natürlichen Zahlen. Die verhält sich asymptotisch wie ein halb n Quadrat. Warum? Sie benutzen auf der linken Seite die Formel für die Summation der ersten n natürlichen Zahlen, bilden den entsprechenden Quotient und kriegen, dass sich die beiden Folgen asymptotisch gleich verhalten. Zweites Beispiel, Wurzel n plus 1 minus Wurzel n. Das ist die Folge an. Auf der rechten Seite steht 1 durch 2 mal Wurzel n, die Folge bn. Und die Behauptung, diese beiden Folgen verhalten sich asymptotisch gleich. Wie beweist man das? Ja, per Definition, sie bilden den Quotienten. Steht auf der Seite 164 ganz unten. Und formen das algebraisch um. Mit dem Ergebnis, wenn Sie die algebraischen Umformungen auf der Seite 165 bis zur Mitte vornehmen, dann sehen Sie, dass der Quotient gleich ist dem, was mit Stern markiert ist, nämlich 2 mal 1 durch Wurzel 1 plus 1 durch n plus 1. Das sind einfache algebraische Umformungen, die ich jetzt nicht weiter kommentieren will. In der Mitte benutzt man jetzt eine Ungleichung, die auch sehr offensichtlich ist, nämlich 1 kleiner gleich Wurzel 1 plus 1 durch n und das wiederum kleiner gleich 1 plus 1 durch n. Was ergibt, dass die Wurzel aus 1 plus 1 durch n gegen 1 konvergiert. Und wenn man das in Stern einsetzt, ja, was sieht man? Dann ist der Limes von Stern gleich 1 und man ist durch. Entscheidende. Das war jetzt nur eine Notation. Entscheidender, wenn Sie an die Beispiele denken, ist es, Kriterien zu finden, wie man auf Konvergenz schließen kann, ohne dass man vorher weiß, wie man den Grenzwert, welchen Grenzwert man bekommt. Also einfach Entscheidungskriterien für mögliche Konvergenz, ohne dass der Wert A des Grenzwertes schon involviert ist. Hinweis Satz 6.3 enthält die entsprechende Formulierung. Gucken wir, was man machen kann. Auf Seite 166 geht es zunächst mal um die Notation. Die Definition 6.4, man nennt eine Folge xn, reell oder komplex, beschränkt. Was soll passieren? Ja, es gibt eine Schranke, eine nicht negative Zahl m, so dass alle Folgenglieder dem Betrage nach kleiner gleich dem m sind. Und dann ist die Folge, ja, kann eben nicht mehr gegen unendlich gehen, um es anschaulich zu formulieren. Bemerkungen, was haben wir gesehen? Wir haben uns überlegt, das war eine Bemerkung zwischendrin im Beweis von dem Satz, den wir vorher hatten, xn, die Folge konvergiert, dann ist sie beschränkt. Das haben wir explizit angemerkt. Die Umkehrung gilt natürlich nicht. Denken Sie an den Fall imaginäre Einheit hoch n. Die Folge beschränkt bedeutet per Definition, das ist nur noch mal eine Erinnerung an die Bezeichnungsweise, dass die Menge aller Folgenglieder natürlich eine beschränkte Menge in der Menge der komplexen Zahlen ist. In Teil B, die Notation hatten wir schon, die bezieht sich auf den rein reellen Fall. Die Folge ist monoton wachsend oder fallend, je nachdem, wie sich xn zum nachfolgenden Glied xn plus 1 verhält. Die Wortbildung streng bedeutet, wenn man den Index vergrößert, hat man auf der rechten Seite strenge Ungleichungen. Das sollte noch in Erinnerung sein. So, und der Hinweis war schon, Satz 6.3 ist sozusagen die erste Info. Wie kann ich sagen, eine Folge ist konvergent, ohne den Limes zu kennen vorher? Die wichtige Aussage, reeller Fall, monotone und beschränkte Zahlenfolgen sind konvergent. Da gibt es natürlich kein komplexes Analogon, weil Monotonie ist eine rein reelle Sache. Kann man ein bisschen genauer formulieren, nämlich man führt die Menge A der Folgenglieder ein, Teilmenge von R. Die erste Aussage, wenn die Folge wächst und nach oben beschränkt ist, dann ist der Limes von xn gleich dem Supremum von A. Entsprechend Nummer 2, Folge fällt, nach unten beschränkt, dann ist der Limes existent und gleich dem Infimum von A. Gucken wir uns mal den Beweis an, nur den Teil 1. Den Rest sollten Sie sich selbst überlegen. Zum einen, die Menge A der Folgenglieder ist beschränkt, hat also ein Supremum, das nennen wir X. Warum? Zurückblättern, Supremumseigenschaft. Offensichtlich ist jedes Folgenglied kleiner gleich dem X. Und zu jedem Epsilon größer 0 findet man einen Index N, groß N, mit der Eigenschaft x groß n Größe x minus Epsilon. Ich habe geschrieben, wieso? Warum ist das so? Da sollte man sich nochmal die Definition des Supremums vergegenwärtigen. Wenn man diese Ungleichung hat für den Startindex, dann liefert einem die Monotonie die Aussage x klein n Größe x minus Epsilon, eben für alle Indizes klein n Größe gleich dem großen n. Zusammen, ja, die Ungleichungskette x minus Epsilon kleiner xn kleiner gleich x für alle genügend großen klein n, Einschließungssatz, die Folge xn ist konvergent. Gut, dieser Satz ist zentral und Sie sollten sich merken, das ist die erste Information, die uns sozusagen die Konvergenz von reellen Zahlenfolgen garantiert, ohne dass man vorher den Grenzwert irgendwie raten oder kennen muss. Wir wollen uns Beispiele anschauen, Seite 168 oben, die Nummer 1, die Eulersche Zahl, das erste wichtige Beispiel. Da stehen zwei Zahlenfolgen, an und bn. An ist 1 plus 1 durch n hoch n und bn 1 plus 1 durch n hoch n plus 1. Die beiden Folgen sind wohl definiert. Und die Behauptung, beide Folgen haben einen Limes und die Limiten sind gleich. Der gemeinsame Limes von beiden Folgen, der wird Eulersche Zahl genannt und der ungefähre Wert 2,718 und so weiter. Testen Sie mal die Sache für ein paar Indizes n, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie sich die Eulersche Zahl verhält. Zum Beispiel a1 ist 2, b1 ist 4. So, und um diese Aussage zu beweisen, gehen wir schrittweise vor. Der erste Unterpunkt, an wächst. Wie kann man das sich überlegen, dass an wächst? Man kann sich zum Beispiel den Quotienten an durch an minus 1 anschauen und zeigen, dass der größer 1 ist. Das passiert auf der Seite 168 unten. Da wird einfach an durch an minus 1 hingeschrieben. Und für den zweiten Faktor benutzt man die Bernoullische Ungleichung. Das ist ganz wichtig. Die Umformung, die man macht, steht auf der Seite 169 ganz oben. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist es sehr, sehr klar. Zweite Zeile, Seite 169, dass an durch an minus 1 eben größer gleich 1 ist. Entsprechendes Programm für bn. Bn soll fallen. Man bildet den Quotienten bn minus 1 durch bn. Algebraische Umformungen. Sie sehen in der zweiten Hälfte von Seite 169 nur Gleichheitszeichen. Bis zum eingerahmten Kasten. Und da bitte ich Sie einfach da durchzugehen. Das sind algebraische Umformungen. Bis auf den letzten Schritt, wo man Bernoulli benutzt. Mit dem Ergebnis, dass der Quotient Größe gleich 1 ist. So, damit haben wir das Monotonieverhalten geprüft. Die Nummer 3 im Beweis, dass man zeigt an kleiner gleich bn. Und das ist mehr als offensichtlich. Wie ist es mit der Beschränktheit? Gucken wir uns an, auf Seite 170 Mitte, im vierten Punkt, dass an nach oben beschränkt ist. An nach dem dritten Punkt, kleiner gleich bn, kleiner gleich Punkt Nummer 2, b1, weil eben bn monoton fällt. Und b1 offensichtlich gleich 4. Bn kann man in derselben elementaren Weise nach unten abschätzen und sieht, dass bn nach unten durch 2 beschränkt ist. Also beide Folgen sind in der richtigen Weise beschränkt. Zitat des Satzes, wir wissen Konvergenz beider Folgen. Nummer 5, warum sind die Limiten gleich? Auf der Seite 171 oben schaut man sich die Differenz an. Die Differenz bn minus an, die ist größer gleich 0. Und sie ist nochmal hingeschrieben worden. Und wenn man sieht, was da steht, dann ist das einfach nur an mal 1 durch n, man klammert aus. Und an nach oben abgeschätzt, kann man sagen, das Ganze ist kleiner gleich 4 durch n. An war ja kleiner gleich 4 und 4 durch n geht gegen 0. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben die Eulersche Zahl definiert und Folgen angegeben, die gegen diese Eulersche Zahl konvergieren. Und ganz wichtig, bei diesem ganzen Prozedere war unser Satz über das Konvergenzverhalten von monotonen Folgen. Punkt Nummer 2, Berechnung von Wurzeln für nicht negative Zahlen. Wir wollen eine Folge angeben, die gegen Wurzel a konvergiert. Und wir überlegen uns mal, wie man sowas machen könnte. Wir wollen ein x finden, x gleich Wurzel a, bedeutet x Quadrat gleich a. Und aufgelöst kommt man zu der Gleichung, die in dem Kasten steht, wo noch kein Index dran ist, nämlich x gleich 1/2, Klammer auf, x plus a durch x. Da kann man sich natürlich fragen, was liefert einem das für eine Information? Die Information steht in dem nächsten Kasten. Man benutzt diese komische Formel für das x als Rekursionsformel. Heißt, man macht rechts den Index n dran, links den Index n plus 1 und für x1 nimmt man irgendeinen beliebigen positiven Wert. Wenn man das vorige vergisst und nur guckt, was hinter dem Doppelpunkt der Rekursion steht, dann wird dadurch eine Folge reeller Zahlen rekursiv definiert. Und die Motivation, wenn es denn eine war, für die Formel für das x, die gibt Hoffnung, dass man, wenn man Konvergenz nachweisen kann, dass dann diese Folge gegen Wurzel a konvergiert. Und da steht in der letzten Zeile von Seite 171 als Behauptung, nämlich diese etwas merkwürdig definierte Folge ist konvergent gegen den Grenzwert Wurzel a. Der Beweis. Man hat einen Startwert beliebig zu wählen. Fall 1, man hat jetzt zufälligerweise die Wurzel a, die ja existiert, als Startwert genommen. Und wenn man dann die Rekursionsformel sich anschaut, dann sind alle weiteren Folgenglieder gleich Wurzel a und man ist fertig. Mit anderen Worten, das ist eine gute, aber völlig unrealistische Wahl, wenn man jetzt mal an numerische Approximation denkt. Fall 2, wir nehmen irgendeinen Startwert, meinetwegen die 1 oder die 2, ungleich Wurzel a. Dann brauchen wir eine Hilfsungleichung auf Seite 172 Mitte eingerahmt. Die Hilfsungleichung sagt, das arithmetische Mittel ist größer gleich dem geometrischen Mittel, also ein halb x plus y größer gleich Wurzel x mal y für nicht negative reelle Zahlen. Und der Beweis angedeutet steht drunter einfach Wurzel x minus Wurzel y quadrieren und beobachten, dass das größer gleich 0 ist. Wenn man diese Ungleichung benutzt, dann sieht man sofort mit der rekursiven Definition, dass x2 größer gleich Wurzel a ist. Induktiv setzt man das fort, wieder mit der Rekursionsformel natürlich, dass xn größer gleich Wurzel a ist, zumindest für alle n größer gleich 2. Beim Startwert müssen wir das nicht wissen, der kann ja durchaus kleiner sein. Wenn man das weiß, dann ist xn Quadrat größer gleich a. Und die letzte Konsequenz mit einem Sternchen versehen, xn ist dann größer gleich a durch xn. So, dann haben wir xn plus 1 mit der Rekursionsformel auf der Seite 173 oben, benutzen das Sternchen. Was liefert das Sternchen? Das Sternchen liefert genau, dass xn plus 1 kleiner gleich xn ist. Anders gesagt, unsere Folge xn ist monoton fallend und nach unten beschränkt. Jetzt können wir sicher sein, es gibt einen Grenzwert, Satz 6,3. Und ja, wie bestimmt man diesen? Aber wir sind ja schon einen Schritt weiter, wir spekulieren nicht, wir haben was. Wir müssen diesen Grenzwert x nur ausrechnen. Und da gehen wir in die Rekursionsformel. Die Rekursionsformel auf der Seite 173 nochmal hingeschrieben. Xn plus 1 ist gleich ein halb. Klammer auf, xn plus a durch xn. Was ist mit xn plus 1? Die um 1 verschobene Folge konvergiert natürlich auch gegen x. Auf der rechten Seite benutzen wir die Rechenregeln für konvergente Folgen und bekommen als Limes ein halb x plus a durch x. Konsequenz, wir haben die Gleichung, die auf der vorigen Seite sozusagen als Idee gestanden hat. Und wenn man die Gleichung auflöst, dann sieht man, x ist Wurzel a. Das Ganze kann man verallgemeinern. Man muss nicht die Quadratwurzel sich anschauen. Auf der Seite 174 oben ist die Formel, die Rekursion angegeben für die p-te Wurzel. Und da kann man mit völlig ähnlichen Rechnungen durchgehen und so beweisen, dass die rekursiv definierte Folge gegen die p-te Wurzel von a konvergiert. Gucken wir uns ein paar verwandte Begriffe an, die mit Folgen, konvergenten Folgen zu tun haben. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel i hoch n, Seite 174 Mitte sind wir jetzt. I die imaginäre Einheit, die Folge ist nicht konvergent, aber es gibt offensichtlich konvergente Teilfolgen. Wenn Sie sich zum Beispiel nur angucken, 4n, sowas in der Richtung. Die Teilfolge konvergiert und der Begriff allgemein der Teilfolge sieht so aus: Man nimmt irgendeine Folge a_n und f, eine streng wachsende Funktion von n nach n. Jetzt sind wir etwas formal. Die umnummerierte Folge bedeutet, man guckt sich die Folge mit dem Index f von n an. Das nennt man eine Teilfolge. Was könnte das f konkret sein? F könnte sein, n geht über in 2 mal n oder n geht über in 2n minus 1 mal 2n minus 1. Das heißt, Sie gucken sich nur die geraden oder ungeraden Glieder an. Was in der Definition 6.5 steht, ist einfach nur eine formale Definition von Teilfolgen. Vorhin hatten wir das auch schon, da haben wir die Folge um 1 verschoben. Da wäre die Abbildung f einfach f von n ist n plus 1. Man schreibt das nicht mit dem F, das ist unüblich, sondern man hat so eine Art Standardnotation für Teilfolgen auf der Seite 175 oben, die Teilfolge ANK, K aus N, und NK ist jetzt einfach nur eine Abkürzung für F von K. Oder man schreibt A Schlange von K und A Schlange von K ist AFK. Also das F versucht man möglichst zu vermeiden, ist aber nicht verboten. Ich habe nochmal hingeschrieben, das Beispiel FN, zweimal N, dann hat man die Glieder mit geradem Index. Wichtig für uns, Zusammenhang zwischen Konvergenz der Folge und Konvergenz von Teilfolgen. Satz 6.4, wir nehmen jetzt eine reelle oder auch komplexe Folge, dann sind äquivalent, Konvergenz der Folge und alle Teilfolgen sind konvergent und alle Grenzwerte sind gleich. Das sind zwei Aussagen, wobei Nummer 2 impliziert 1 wohl wirklich als trivial anzusehen ist. Man betrachtet nämlich dann die Folge selbst. Die Nummer 1 impliziert die Nummer 2, das geht so. Wir nehmen an, A ist der Grenzwert der Folge und gucken uns irgendeine Teilfolge AFN an. Hier benutzen wir nochmal die Notation mit dem F. Dann wählen wir wie üblich unser Epsilon und berechnen dazu den Startindex n Epsilon, sodass der Abstand an von an zu a kleiner ist als Epsilon. So, der entscheidende Punkt bei einer Teilfolge, das f, was man da hat, wächst streng monoton. Also kann man sagen, es gibt einen zweiten Startindex, das kleine n Epsilon, sodass man mit dem Wert von f den großen Startindex überschreitet. Und wenn man jetzt sortiert, dann kriegt man natürlich raus, AFN minus A, Abstand, ist kleiner Epsilon für alle n, kleinen n, größer gleich dem kleinen Startindex. Also konvergiert die Folge AFN gegen den Grenzwert der ursprünglichen Folge. So, gehen wir mal ein bisschen in Richtung Anwendung, was man weitermachen möchte. Da auf der Seite 176a, so eine Art Ergänzungsseite, kommt ein Begriff vor, über den wir noch nicht geredet haben. Da schauen wir uns eine Funktion f von einem kompakten Intervall in die reellen Zahlen an. Und die soll stetig sein. Was bedeutet stetig? Für uns im Moment einfach nur die Forderung, f von xn konvergiert gegen f von x, wenn immer xn gegen x konvergiert. Das heißt, Konvergenz von Folgen im Intervall AB überträgt sich auf die Bildfolge. Das wird später eine Definitionsmöglichkeit von Stetigkeit sein. Also Stetigkeit, Konvergenz von Folgen wird durch die Funktion f übertragen. Und die Frage, die wir uns anschauen wollen, hat die Funktion f den größten Wert? Gibt es also einen Punkt x, sodass f von x maximal wird? Die berühmte Suche nach Extremwerten. Die Vorgehensweise habe ich mal als Lösung beschrieben. Man definiert die Bildmenge, nämlich das Bild vom kompakten Intervall, und stellt fest, dass es nach oben beschränkt und hat somit ein Supremum. Die Nummer 2 in diesem Lösungsvorschlag, man wählt eine Folge xn in diesem kompakten Intervall, sodass f von xn gegen das Supremum des Bildes konvergiert. Der berühmte Satz von Bolzano-Weierstrass, über den wir noch reden müssen, der sagt, da die Folge xn beschränkt ist, gibt es eine konvergente Teilfolge, xn Schlange. Die Stetigkeit garantiert, die Teilfolge konvergiert, wenn ich die Bilder ausrechne, gegen f von x. Und damit ist f von x der gesuchte Extremwert. Gut, jetzt taucht hier der Satz von Bolzano-Weierstrass auf. Der Satz von Bolzano-Weierstrass kommt erst in der nächsten Vorlesung und der garantiert einem, dass Folgen unter gewissen Bedingungen konvergente Teilfolgen haben. Hier soll er nur benutzt werden, um zu zeigen, wenn ich diese Info habe über Folgen, dann kann ich das Programm weiterspinnen, dann kann ich zum Beispiel zeigen, dass stetige Funktionen ein Maximum haben. Das soll nur als Motivation dienen. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Nämlich, wir gucken uns erstmal an, was es mit dem Begriff Teilfolge, Konvergenz von Teilfolgen auf sich hat. Und da spielt ein Begriff auf der Seite 177, wird er erklärt, eine wesentliche Rolle, der Begriff des Häufungswertes. Was ist das? Wir haben eine reelle, nicht reelle, eine beliebige Zahlenfolge, reell oder komplex. Und eine Zahl a, die heißt Häufungswert dieser Folge. Wenn man für jede Fehlerschranke Epsilon unendlich viele Glieder in unendlich viele Indizes findet, so rum, sodass der Abstand an minus a kleiner ist als Epsilon. Also nicht wie bei der Konvergenz, dass alle Glieder ab einer gewissen Nummer das erfüllen, sondern es reicht, wenn ich unendlich viele Indizes finde. Ich habe es nochmal hingeschrieben als Bemerkung. Man nennt das a einen Häufungswert der Folge, wenn es eben unendlich viele Indizes gibt, sodass der Abstand kleiner ist als Epsilon. Und Epsilon natürlich wie immer beliebig. Das muss für jedes Epsilon erfüllt sein. Die zweite Bemerkung, wenn ich einen solchen Häufungswert habe, dann ist die Menge der AN nicht unbedingt unendlich, wo das richtig ist. Das typische Beispiel, da muss man unterscheiden, man nimmt AN minus 1 hoch N. Häufungswerte sind plus und minus 1. Die Abstandsbedingung ist für unendlich viele Indizes erfüllt. Es gibt aber natürlich nicht unendlich viele Folgenglieder, weil die Folge hat nur zwei Werte. Das bezieht sich immer auf die Anzahl der Indizes. Und die dritte Bemerkung habe ich nachträglich ergänzt. Die Frage ist, ob es eine reelle Folge gibt, die alle reellen Zahlen als Häufungswerte hat. Ein ziemlich merkwürdiges Phänomen. Man stelle sich vor, man hat eine Folge, also irgendwas an genannt, und diese Folge soll so beschaffen sein, dass jede reelle Zahl als Häufungswert auftritt. Da würde man im ersten Moment sagen, sowas gibt's nicht, aber es gibt's doch. Man nehme einfach als Folge die Abzählung der rationalen Zahlen und überlege sich mal, was wir uns überlegt haben. Die rationalen Zahlen liegen dicht und das ist genau die Aussage, die eingerahmt ist als mit Fragezeichen versehen und die Antwort ist ja. Gut, gucken wir uns vor Bolzano-Weierstraß ein paar einfache Sachen an, was man über Häufungswerte wissen sollte. Satz 6,5 auf Seite 178 oben. Wenn man eine konvergente Folge hat, dann gibt es nur einen Häufungswert, nämlich den Limes. Aussage B. Wenn A ein Häufungswert ist, der Folge an, dann gibt es eine Teilfolge ank, sodass dieser Häufungswert als Limes realisiert wird. Also ich denke, das ist zumutbar, sowas mal als Selbstversuch zu probieren, einfach um sich mit den Notationen vertraut zu machen. Noch eine Warnmeldung, wenn die Folge genau einen Häufungswert hat, dann muss sie nicht konvergieren. Das Gegenbeispiel steht drunter. Man nehme die Folge an gleich 1 durch n für gerade, ungerade n und für gerade n soll man einfach an gleich n setzen. Die Folge hat nur einen Häufungswert, nämlich die 0, ist natürlich nicht konvergent. Man kann das Problem ausräumen, indem man uneinliche Häufungswerte zulässt. Darüber reden wir später. Und damit will ich überleiten bzw. beenden zur nächsten Vorlesung. Da geht es nämlich etwas mehr um das Verhalten von Häufungswerten und insbesondere um den berühmten Satz von Bolzano-Weierstraß.